Müssen wir jetzt über den Aufstieg reden? Wir klären auf. Gleich in der Heinerstube.
Hat die Schussmöglichkeit, 16 Meter, Ball abgefangen. Tor, Tor, Tor für Darmstadt!
Gute und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der Heinerstube, dem Videopodcast des Lilienblocks. Wir nehmen auf am Sonntag nach dem Spiel des SV Darmstadt 98 gegen den 1. FC Kaiserslautern. Diesmal etwas später, weil wir alle auch andere Verpflichtungen hatten. Insofern musstet ihr euch ein bisschen gedulden. Ich habe schon die ersten über Social Media, die ersten Wünsche bekommen. Oh, wo bleibt das? Oh, wir warten. Und jetzt ist es endlich da. Und wir freuen uns. Ich freue mich, dass ich den Nick heute wieder begrüßen darf. Hallo Nick.
Hallo zusammen, leicht verkatert zugegebenermaßen, aber es hat sich gelohnt.
Und Jakob, du bist, tippe ich mal, nicht verkatert, aber schön, dass du auch da bist. Also umso schöner, dass du trotzdem da bist. Also wie soll ich sagen, nicht, dass du nicht verkatert bist, das ist ein bisschen kompliziert jetzt, aber ihr wisst alle, was ich meine. Jakob ist nicht verkatert und das finden wir alle gut, insofern schön, dass du da bist.
Jawohl, Stefan, ich bin nicht verkatert, allerdings vorab, ich bin ein bisschen heiser gestern im Stadion, war ein bisschen wild, hat Spaß gemacht und deswegen die Stimme entsprechend hört sich so an. Ne? Aber kriegen wir hin.
Ja, gab ja auch wirklich einiges zu feiern gestern. 4-0 gegen Kaiserslautern, bis zu dem Spieltag ein möglicher Mitbewerber noch im Kampf um den Aufstieg, wenn ich das mal hier so sagen darf. War eine souveräne Leistung, Nick, oder?
Ja, also ich glaube, das haben wir noch nie gehabt, dass wir in der Heinerstube uns so einig sind und auch in der Beurteilung. Ich glaube, heute müssen wir das Haar nicht in der Suppe finden, so ein kleines Härchen will ich schon noch finden, aber lassen wir es sein. Nein, also absolut top und eines möglichen Aufsteigers absolut würdig.
Ja, Jakob, findest du ein Haar in der Suppe?
Naja, eigentlich können wir die Aufnahme ja auch an dieser Stelle jetzt beenden und sagen, dass alles super war. Und jetzt auch heute nochmal die Highlights gesehen und es hat sich auch bestätigt vom Feeling, was man im Stadion mitbekommen hat und hat Spaß gemacht gestern.
Ja. Ja, also ein Haar in der Suppe habe ich schon, Jakob, wenn wir schon bei Haar sind, Achtung Phrasenschwein, also die Frisur von Luca Masaila. Ja, spinnst du. Das war ja der Wahnsinn. Also ich würde auch gerne mal wissen, wer ist der Friseur in Darmstadt? Bitte melden, weil Jan Bergholz in der Pressekonferenz hatte auch so eine ähnliche Frisur. Also
Jan Becher,
Entschuldigung. Nein, nicht Jan Bergholz, um Gottes Willen. Jan Becher, Entschuldigung, nein. Aber sensationell. Also wirklich sehr wild.
Ich glaube, Sie haben tatsächlich unterschiedliche Friseure. Es gibt einen, zu dem ich auch, ich muss auch mal wieder zum Friseur, fällt mir dabei ein, ja. Aber es gehen nicht alle zum gleichen Friseur. Insofern müssen wir mal gucken. Also, und das ist ja auch Geschmackssache, sagen wir es mal so. Gut, ja, vor Anpfiff habe ich schon mal, ich will jetzt nicht sagen, ein Haar in der Suppe gefunden, aber etwas die Augenbraue gehoben, als ich gehört habe, Littberg verletzt, Oberschenkelverletzung ist wohl nicht schlimm, hat Kohfeldt auch nochmal gesagt, also vielleicht schon gegen Braunschweig, spätestens gegen Düsseldorf soll er wieder zurück sein und dann beginnt Finn Lagenmacher. Wir müssen ja mal aufpassen, dass wir nicht zu hart mit den Spielern umspringen, aber Finn Lagenmacher hat bis jetzt auch keine wirklich dolle Saison gespielt, kein Startelf-Einsatz, kein Tor, ich glaube, es war gestern sein 5. Einsatz, wenn ich mich jetzt nicht verzählt habe, und der soll also Littberg ersetzen. Da hatte ich Bauchschmerzen. Du auch, Jakob?
Ja, absolut. Wir waren gerade hoch zum Stadion, waren unterwegs und dann haben wir schon jede Minute gewartet, bis jetzt die Startelf hochgeladen wird. Dann haben wir gesehen, Littberg nicht in der Startformation, was ist jetzt los? Und dann natürlich Lackenmacher von Anfang an. Da ist natürlich erstmal das Herz in die Hose gerutscht und natürlich bei so einem wichtigen Spiel, muss man ehrlich sein, da war es dann natürlich auch erstmal nicht so glücklich auf dem Weg zum Stadion. Ne? Ich meine, Littberg, unser Goalgetter, auch wenn er die letzten Spiele jetzt nicht so performt hat, aber trotzdem war es dann erstmal ein kleiner Schock. Aber umso mehr freut es mich für Finn, dass er jetzt so ein super Spiel gemacht hat und sein Tor gemacht hat.
Ja, hat er gut gemacht, Nick, findest du auch, oder?
Ja, also wir haben ihn ja oft hart angepackt, auch nicht ganz zu Unrecht. Und ich war schon geschockt, gebe ich offen zu, als ich die Aufstellung gesehen habe, weil ich mir beim besten Willen nicht vorstellen konnte, wie das funktioniert. Aber wir sind alle eines Besseren belehrt worden. Ich finde, er hat seine Funktion als Wandspieler super ausgefüllt. Oft haben wir seine Zweikampfschwäche kritisiert. Da hat er jetzt auch die Mehrzahl seiner Zweikämpfe mal gewonnen, hat tatsächlich Bälle festgemacht, ganz gut verteilt. Ja, und eiskalt seine Chance da reingemacht. Hätte eigentlich noch ein zweites Tor in der zweiten Halbzeit machen können, wenn man jetzt das Haar in der Suppe finden will. Aber er war präsent und ja, man muss auch ganz ehrlich sagen, Lidbeck in den letzten Wochen ist vieles übertüncht worden durch seine hervorragende Torquote. Da war auch nicht alles Gold, was glänzte. Und ich finde, er hat ihn da mal mindestens gut ersetzt, wenn nicht gar sogar einen Ticken besser war als der Lidbeck, den wir zuletzt in den letzten Spielen gesehen haben. Aber ich möchte nichts gegen Lidbeck sagen. Auf den sind alle neidisch, zu Recht. Der macht ja immer seine Buden. Und wenn der wieder fit ist, spielt er auch ganz klar.
Ja, wichtig zum Thema Zweikampfstärke auch noch. Ich habe bei Bundesliga.de, glaube ich, gesehen, die in der Statistik, es war tatsächlich Lakenmacher der die meisten Zweikämpfe auf Lilienseite gewonnen hatte. Also das ist schon auch wirklich beachtlich, wenn man auch gesehen hat, was für eine Zweikampfquote Lidberg in den letzten Spielen hatte. Das war schon wirklich ein Brett. Und dann hat dieses Zusammenspiel ja auch mit Hornby sehr gut geklappt. Zum einen hat Lakenmacher eben quasi als Wandspieler die Bälle eben für ihn gehalten, sodass er nachrücken konnte. Und auf der anderen Seite hat Hornby eben das 2:0 aufgelegt. Wobei ich fand, dass da die Lauterer Abwehr ganz schlecht aussah. Also da darf der eigentlich nicht rankommen. Jakob, wie hast du das 2:0 durch Lakenmacher gesehen?
Ja, absolut. Man muss aber auch dazu sagen, wir haben das echt hervorragend ausgespielt. Hornby auch nicht zu überhastet, sondern ist cool geblieben. Hat überlegt, was macht er jetzt? Hat sich ein bisschen Raum verschafft und dann noch diesen präzisen Ball in die Mitte gelegt. Und Finn steht, wo ein Stürmer da in dem Sinne dann stehen muss und hat seinen Fuß entsprechend hingehalten und so ein schönes Tor kreiert, ne? Muss man noch einfach sagen. Und ja, Lautern hat vorher Stellungsfehler gehabt. Aber wir haben aber auch gute Laufwege, die wir dann eben erstmal bestreiten müssen, die dann vorher gegangen werden, ne?
Ja, also war auch schön ausgespielt, auch der lange Ball auf Richter und Richter dann auf Hornby und Hornby sieht Lagmacher, das war schon wirklich auch stark gemacht, schön spielerisch. Zu dem Zeitpunkt haben die Lilien schon 1:0 geführt und Kofeld hat danach gesagt, das war so die Phase zwischen dem 1:0 und 2:0, war so ein bisschen, oh, da hätte das Spiel auch kippen können, da hat Kaiserslautern nach dem schlechten Start, 5 Minuten waren gespielt, als sie durch den Elfmeter hinten lagen, so ein bisschen ins Spiel gefunden, hat ein paar Ecken und dann fiel eben das 2:0 und damit war Lautern für eigentlich den Großteil des Spiels der Zahn gezogen, für mein Empfinden. Nick, hast du das auch so gesehen? Hast du auch diese Wackelphase so gesehen, die Kofeld da gesehen hat? So ernsthaft war sie für mein Empfinden nicht, aber wie hast du es gesehen?
Ja, also mir ging es auch so. Ich habe gedacht, das gibt's doch nicht, dass es jetzt schon wieder so ist, dass eigentlich alles nach Plan läuft in der Anfangsphase und wir jetzt wieder unseren Plan verlieren und in diese Passivität kommen, wo dann der Ball plötzlich zwischen den Innenverteidigern wieder ganz oft hin und her geschoben wurde. Ich bei Schuh auch Sorge hatte, weil Lautern in der Zeit ganz gut gepresst hat. Und nee, also mir ging es genauso. Auch Richter hatte ein paar ganz schlechte Szenen in der Phase. Und nee, ich habe auch gedacht, oh Gott, jetzt Lautern ist echt nicht gut, aber jetzt machen sie den Gegner wieder stark und das war der perfekte Zeitpunkt. Und danach war das, finde ich, eine absolut reife Vorstellung. Eben nicht nachgelassen, wie in den vielen Spielen zuletzt. Einfach souverän gespielt, überhaupt nichts anbrennen lassen, hätten sogar noch ein, zwei Tore mehr schießen können, aber hallo, 4-0, da fangen wir jetzt nicht mit an. Und was ich so bemerkenswert fand, hat ja auch Florian Kohfeldt erzählt, und das sagt viel über den Charakter der Mannschaft aus, dass sie sich am Spieltag selbst ohne die Trainer zusammengeschlossen hat, nochmal eine eigene Teamsitzung gemacht haben. Und ich finde, diese Mannschaft die lebt von ihrem Charakter, von ihrem Zusammenhalt. Also es ist wirklich eine Mannschaft. Uns allen ist dieses Bild, glaube ich, das war das Bild des Spieltages wahrscheinlich, dieser Spielerkreis nach Abpfiff und in der Mitte wird Finn Lakenmacher in die Mitte genommen. Und alle feiern ihn ab. Da merkst du einfach, wie sich wirklich alle aus tiefstem Herzen für ihn gefreut haben. Und das hat mich fast noch mehr gefreut als dieses 4:0, diese Mannschaft als Mannschaft auch wahrzunehmen.
Ja, Auf jeden Fall war eine starke Mannschaftsleistung. Ein paar Leute konnte man wirklich hervorheben, haben wir teilweise gemacht mit Lakenmacher. Einen anderen, der mir auch jetzt wirklich sehr am Herzen liegt, ist Kai Kleefisch. Den haben wir ja auch in den vergangenen Wochen ein bisschen kritisiert, mein Empfinden auch zu Recht. Also vielleicht machen wir ein bisschen zu hart sogar, aber der war jetzt nicht immer so fokussiert und gestern war der sofort da, hat glaube ich, mit Akiyama. Ich glaube, Akiyama war noch ein Tick besser, was die Passgenauigkeit anging, aber sehr hohe Passgenauigkeit, also meilenweit entfernt von Kaiserslautern. Und die höchste Laufleistung und sehr fokussiert. Ich habe jetzt wirklich keinen so Wackler gesehen, wie man ihn in den Wochen davor immer mal wieder gesehen hat. Und dann macht er noch das 3:0 und sorgt damit für die Vorentscheidung. Kai Kleefisch, Jakku, hast du ja auch mal etwas härter ins Gebet, stärker ins Gebet genommen, härter in die Kritik genommen. Wie hast du ihn gestern gesehen?
Ja, das stimmt. Allerdings, ich sehe das so wie ihr. Der Junge ist jetzt auch wenn er keine guten Spiele hatte, ist es ja auch Fakt, dass er oft die meisten Kilometer in der Mannschaft geschrubbt hat. Ne? Das muss man ihm auf jeden Fall vorhalten. Und auch die gesamte Fitnessleistung beziehungsweise der Fitnesszustand der Mannschaft ist für mich sehr imponierend, weil jeder macht ungeheure Meter. Ob es ein Luca ist auf den Außen, der von vorne bis hinten ackert, oder ein Kai Kleefisch, der eben diese ganzen Kilometer in seiner Position macht und sich auch zurückfallen lässt und eben die Akzente setzen kann von ihm, die man auch von einem Spieler auf seiner Position erwartet. Ne? Und entsprechend hat er sich mit einem Tor belohnt, Eckball, Kopfballtor. Nicht die klassischen Klienten, sage ich mal, wie Pfeiffer oder Maglitzer, von dem man die Kopfballtore erwartet, sondern Kai Kleefisch hat er sich da schön reingespielt und auch ja, schön, dass er das Tor gemacht hat, auf jeden Fall.
Ja, fand ich auch, aber Kai Kleefisch ist jetzt auch ein Großer. Also das ist, der ist jetzt auch nicht 1,75 oder sowas. Insofern könnt ihr da auch öfter mal ein Kopfballtor machen, aber klar, vorne sind die Kandidaten meistens, die gesucht werden, die Maglizas und Pfeifers und Vukotics. Ach, kleine Anmerkung noch am Rande. Paddy Pfeiffer wurde ausgewechselt, der nach einer guten Stunde hatte wohl muskuläre Probleme, ist aber laut Kofeld jetzt nichts wirklich Schlimmes gewesen. Das ist nur zur Info für euch, steht sonst auch, ihr findet noch viele, viele weitere Details im Lilienblock, was Kofeld vor allem noch gesagt hat, als die Kameras aus waren. Das könnt ihr da auch noch nachlesen. Ja, aber einen, den wir auch unbedingt noch erwähnen müssen, finde ich, ist Luca Masaila. Schon wieder Tor geschossen. Also jetzt wirklich, wir hatten ja den Ketchup-Flaschen-Effekt da erwähnt. Das erste Tor hat er rausgeholt mit Elfmeter und den Fraser Hornby verwandelt hat. Und in der Nachspielzeit der zweiten Halbzeit hat er den 4:0-Schlusspunkt gesetzt. Ich habe zuerst gedacht, es war ein Eigentor, weil das so eigentlich völlig, der durfte da gar nicht mehr an den Ball kommen. Nick, wie hast du das gesehen? Wie das 4:0, hast du es überhaupt gesehen?
Ja, ich habe es gesehen. Also so tief hatte ich noch nicht ins Glas geschaut. Ich war zwar, wobei ich war gestern eingeladen zugegebenermaßen und da waren dann schon einige Bierchen getrunken zu dem Zeitpunkt. Aber ich finde, Luca Masaila ist ein Laufmonster geworden. Meine Güte, das ist gar nicht so lang her. Da hat er nach 60 Minuten gepumpt wie ein Maikäfer. Und wir haben ihn dafür auch kritisiert. Und es ist unglaublich, wie der die Linie rauf und runter läuft. Und da fallen mir auch so ein paar Situationen ein, wo er vielleicht mal vorne einen Zweikampf verloren hat und dann unglaublich nach hinten gearbeitet hat, teilweise auch die Bälle wieder erkämpft hat. Und das ist für mich, also er hat in dieser Mannschaft mit den größten Schritten diesem Jahr gemacht, das muss man ganz klar sagen, macht immer Alarm, sorgt immer für Unruhe, ist Zweikampfstärke geworden, jetzt trifft er auch noch das Tor. Also der Junge macht echt Spaß, das kann man gar nicht anders sagen.
Fand das ganz, ganz lustig. Nach dem Spiel habe ich mich noch mit Kollegen aus Kaiserslautern unterhalten. Die kannten Masaila noch aus der Drittliga-Zeit. Ist ja auch nicht so lange her, dass Kaiserslautern da noch gespielt hat. Und da meinte der eine, ja klar, Masaila habe ich schon gesehen bei Viktoria Köln, aber war so ein durchschnittlicher Spieler und den habe ich nicht wiedererkannt. Also fand ich ein sehr, sehr beeindruckendes Statement. Jaco Masaila, wieder starke Partie und das Tor war auch frech, fand ich. Ne?
Ja, also was Kofeld aus dem Jungen gemacht hat, ist echt faszinierend. Und ich bin der hundertprozentigen Überzeugung, dass Kofeld da einen Riesenanteil hat an dem Jungen, an seiner Entwicklung. Und Er ist ja schon 28 Jahre alt, ne? Im entsprechenden Fußballalter ist das jetzt auch nicht mehr der Jüngste. Und wir sehen ja, welche Anlagen er hat und was er auf dem Platz für Leistungen bringt. Dementsprechend tut es mir schon fast etwas leid für ihn, dass das nicht vorher schon alles passiert ist. Aber natürlich schön für uns. Ich hoffe, wir haben noch ein paar Jahre Spaß mit ihm, dass er uns auch erhalten bleibt, weil er ist ein unverzichtbarer Bestandteil der Mannschaft geworden. Und ich fand den Jungen schon von Anfang an sympathisch. Er gibt mir so ein bisschen Manu-Vibes, so ein bisschen Fanliebling. Hat immer ein sympathisches Auftreten, auch bei den Fan-Interviews. Das macht einen Fan einfach auch glücklich. Und ja, der Junge passt super zu uns.
Ja, Florian Kohfeldt hat ihn, das haben wir glaube ich ja auch schon mal erwähnt, hat erzählt, dass er ihn, nachdem er ein paar Wochen in Darmstadt war, also Kohfeldt in Darmstadt Trainer war, mal ins Gebet genommen und hat gesagt, hey, du bist ein toller Fußballer, aber wenn du nicht jetzt erwachsen wirst, dann bist du eines der größten Talente, die ich in meiner Karriere als Trainer erlebt habe, die verschwendet wurden. Und das hat Marcelo früher oder später dann doch tatsächlich verinnerlicht. Also war wohl auch nicht so im allerersten Moment, aber die Entwicklung ist ja wirklich sehr beeindruckend. Das ist unstrittig. Ja, 4-0 gegen Kaiserslautern, gegen Thorsten Lieberknecht, der danach ziemlich bedient war. Ihr habt ja auch die Pressekonferenz gesehen. Thorsten sieht halt immer, wenn er verloren hat, aus wie ein geprügelter Hund. Das geht ihm nahe. Aber ich habe so ein bisschen gedacht, boah, 4-0 verloren. Das war auch mal in Darmstadt so, als er noch Trainer war gegen Elversberg. Und danach war er dann weg bis jetzt. Ist ja noch im Amt, aber ich glaube, es ist jetzt keine wirklich angenehme Situation für ihn und er war auch sehr kritisch mit seiner Mannschaft. Nick, wie hast du Thorsten erlebt?
Ja, also das ist ja für Thorsten wirklich immer ein sehr emotionaler Moment, gegen seine alte Truppe zu spielen. Und machen wir uns nichts vor, hätten wir das Hinspiel gewonnen, wäre Thorsten Lieberknecht, behaupte ich jetzt einfach mal, nicht mehr Trainer in Kaiserslautern. Wir saßen ja damals im Lautern-Block und die Stimmen waren eindeutig. Die haben gesagt, wenn er heute verliert, ist er weg. So. Dann war die Entwicklung ja ganz positiv. Und wenn man jetzt so gestern, ich habe auch einige Lauterer Freunde, und wenn man da so in den Foren sich umhört, das sieht nicht gut aus für einen Thorsten. Also ich wünsche ihm das auf gar keinen Fall, ein ganz feiner Mensch. Aber der Vorwurf, der jetzt laut wird, ist, Thorsten hat die Mannschaft nicht weiterentwickelt. Er hat mit dem guten Spielermaterial, was ihm zur Verfügung gestellt wurde, mit diesem Kader zu wenig gemacht. Man erkennt keine Spielidee, man hat keine Konstanz. Und ja, es gab nur ein Ziel, Aufstieg. Und man muss jetzt sagen, angesichts dieses Abstandes und der Konstanz auch unserer Konkurrenten da vorne, das wird, glaube ich, in diesem Jahr nichts mehr werden für Lautern. Da kann man Haken dran machen. Und ich hoffe, hängen wird noch ein bisschen Thomas hängen. Der Geschäftsführer wird die Nerven behalten. Aber der hat ja auch vor Relegationsspielen schon einen Trainer rausgeschmissen, wie wir wissen. Und ich glaube, das wird eng jetzt für den Thorsten. Er muss dringend gewinnen jetzt gegen Fürth zu Hause. Und ich hatte auch so Elversberg-Vibes in der Pressekonferenz, als ich das gesehen habe. Er wirkte schon sehr angeschossen und er nimmt es dann, glaube ich, auch immer persönlich, wenn so eine Leistung abgeliefert wird. Und er tat mir einfach, es war ein Häufchen Elend und er tat mir unendlich leid in dem Moment.
Also ich fand aber auch so, wenn man da an die Darmstadt-Zeit zurückdenkt, Thorsten hat sich immer vor die Mannschaft gestellt und nach dem Elversberg-Spiel für mein Gefühl zum ersten Mal gesagt, nee, die Mannschaft hat mich heute früh habe ich mich von der Mannschaft im Stich gelassen gefühlt. Und so ähnlich klang das gestern auch. Du er ist auch wirklich sehr hart mit seiner Mannschaft ins Gericht gegangen. Jakob, hast du das auch so erlebt?
Ja, exakt, so sehe ich das auch, Stefan. Das ist, ich hatte tatsächlich den genau selben Gedankengang. Es war ja auch damals so, ne? Als Thorsten sich nicht mehr vor die Mannschaft gestellt hatte, hast du gemerkt, okay, da ist was passiert. Und weil wir kennen Thorsten eben so, dass er sich immer vor seine Mannschaft stellt und auch für die Fehler der Spieler immer einen Schutz nimmt. Ja, und das hast du schon ihm sichtlich angemerkt, dass er gefrustet gewesen ist. Und ich glaube auch mit dem so auch am Bölle wieder zurück zu sein, natürlich, ne, Darmstadt sein alter Herzensverein, etc. pp. Das macht schon was mit einem, vor allem mir einem emotionalen Menschen wie Thorsten. Da war, denke ich, schon eine emotionale Achterbahn bei ihm mit dabei. Und ja, ich hoffe für ihn, dass sich das irgendwie widerlegt und dass auch mal wieder ruhigere Zeiten auf ihn zukommen.
Ja, also wir müssen aufpassen, es soll jetzt kein Abgesang auf Thorsten Lieberknecht werden. Das ist ein anderer Verein, wir können es nicht beurteilen, aber man merkt schon, dass in Kaiserslautern auch eine große Unruhe ist, eine hohe, für mein Empfinden, auch manchmal zu hohe oder überhöhte Erwartungshaltung. Ich habe mich da auch mit Kaiserslautern-Kollegen gestern unterhalten, die meinten, das käme aus dem Verein, aus dem Bereich Geldgeber, Aufsichtsrat oder sowas, würde dann mit auf die Fans auch ausstrahlen. Ich will mir da kein Urteil erlauben. Ich würde so auch Thorsten wirklich von Herzen wünschen, dass er da noch lange sein Glück findet, weil es einfach ein toller Mensch ist und für mein Empfinden auch ein sehr guter Trainer, aber das liegt nicht in unserer Hand. Aber ich finde, was anders, was sich eben daran zeigt, ist im Aufstiegsrennen, Kaiserslautern ist so ein Verein mit riesigen Erwartungen, viel Unruhe. Hertha, wenn die gestern, nee, haben jetzt dieses Wochenende nicht gewonnen hätten, da hätte auch der Baum gebrannt. Schalke verliert, gibt ein 2:0-Führung, 2:0-Führung von ihr super teurer Weltklasse-Transfer, wie auch immer, Dzeko rausgeschossen hat, gibt das noch aus der Hand gegen Dynamo Dresden, die gegen den Abstieg spielen, zu Hause. Also da Hannover hat jetzt auch gewonnen, aber da sind die Erwartungen auch hoch. Das sind vier Vereine, von denen eigentlich überall erwartet wird, dass sie intern im Umfeld, dass sie aufsteigen. Und schon davon werden nur drei aufsteigen. Und ich finde, dass da Darmstadt, ähnlich wie auch Paderborn, finde ich, oder wie Elversberg, die können total entspannt sein. Wenn Darmstadt nicht aufsteigt, sind wir alle ein bisschen traurig hier in Darmstadt. Aber da wird niemand das Bölle niederbrennen oder den Kopf von Paul Fernie oder Florian Kohfeldt fordern. Nick, ist das ein Vorteil, dass es in Darmstadt so ein bisschen ruhiger ist und das Erwartungsmanagement ein bisschen anders ist oder nicht ganz so hoch ist?
Ja, das ist definitiv ein Vorteil. Schalke hat natürlich einen Traumtransfer gelandet mit Dzeko, die beiden Tore, erste Sahne. Ich hätte den auch gerne zugegebenermaßen. Aber es war ja nicht nur er. Man hat drei Spieler geholt insgesamt. Die ganze Offensivabteilung wurde ausgetauscht. Das hat die Kabine durcheinander gebracht. Und Schalke ist mit Schalke-Fußball, mit Zweitliga-Fußball an die Spitze gekommen in der Hinrunde. Die haben hinten bombensicher gestanden, da ist nichts angebrannt. Und plötzlich kassieren die ganz viele Gegentore, weil ich glaube, das macht schon was mit einer Mannschaft. Wenn du da vorne so einen Weltstar hast, dann denkst du dir, ja, der macht ja seine Bude und so weiter. Und man hat so das Gefühl, diese Galligkeit ist weg. Die Erwartungen sind natürlich noch mal mehr gestiegen nach dieser souveränen Hinrunde. Und da merkst du, die Erwartungen sind tonnenschwer auf den Schultern. Und da hast du vollkommen recht, Stefan. Wir haben in Anführungszeichen am wenigsten zu verlieren. Aber jetzt sind wir da oben und machen wir uns nichts vor. Das, was wir hören und was in der Kabine gesagt wird, das sind, glaube ich, zwei Paar Schuhe. Das Wort Aufstieg wird genannt werden, ganz klar. Das ist jetzt Ziel im Verein, ohne Wenn und Aber. Man muss ja auch immer das maximale Ziel haben. Nur man tut gut daran, weil nächste Woche ist eigentlich, es gibt in dieser verdammten Liga keine einfachen Spiele. Braunschweig wieder verloren, die haben mega Druck nächste Woche. Düsseldorf hat Druck. Also alle Mannschaften, die wir da haben, die können Fußball spielen. Und da ist jedes Spiel wirklich, musst du wachsam sein, darfst, siehe Schalke gegen Dresden, gegen den Tabellenvorletzten, da ein 2:0 liegen gelassen. Also dieses geschärfte Sinne, bei sich bleiben, nicht anfangen zu träumen, nicht diesen einen Schritt weniger gehen, da sind sie gut beraten. Aber klar, jetzt wollen wir diesen letzten Schritt gehen, ohne Wenn und Aber. Und da bin ich mir sicher, dass das auch im Verein jetzt mittlerweile ganz klar so gesehen wird. Und nochmal gegenüber diesen Zweiflern, die immer sagen, ach nee, erste Liga will ich nicht mehr. Wir wollen doch alle ein schickes, fertiges Stadion haben mit einer neuen Südtribüne. Und allein für diese Südtribüne, zur Finanzierung dieser Südtribüne, wäre so ein Aufstieg in die erste Liga einfach im wahrsten Sinne des Wortes Gold wert. Und das sollten wir auf jeden Fall mitnehmen und ja, Chance beim Schopfer ergreifen. Es ist noch ein langer Weg, das darf man auch nicht vergessen, 21. Spieltag. Aber hey, ich sag mal, 21 Punkte heißt, 7 Siege brauchen wir. Und dann sind wir statistisch gesehen so gut. Also dann mit 62 Punkten musst du eigentlich aufsteigen. Und das ist jetzt das Ziel. Und da fangen wir gleich gegen Braunschweig an.
Man muss ja auch sagen, zum Thema Druck, man hat es ja jahrelang beim großen HSV gesehen, ne, die unbedingt hätten wieder aufsteigen müssen. Die Erwartungen waren groß und wir haben gesehen, es hat 6, 7 Jahre gedauert, bis es dann endlich mal möglich war. Und Vereine wie Hertha, Schalke etc. pp., ne, wie sie alle heißen, die haben halt diese Erwartungshaltung jedes Jahr, wir müssen aufsteigen. Und bei uns ist es eben, wir haben keine große Medienlandschaft, uns hat keiner auf dem Schirm. Wir sind immer der Underdog gewesen, wir werden es auch immer sein. Und aus dieser Situation heraus fühlen wir uns auch wohl. Und mögen es auch die Großen dazu ärgern. Und hey, also dieses Jahr, wir sind Hand aufs Herz, also das ist stabil, was wir gerade leisten. Und wir haben Qualität in der Mannschaft. Und zu der Qualität kommt ja auch dazu, dass wir eine intakte Mannschaft haben, ne? Dass das von außen sehr gesund wirkt. Und das sind eben Schlüsselelemente, die auch dann dazu führen können, dass wir eben dann oben mitspielen können. Hey, im Stadion sind die ersten Fangesänge angestimmt worden. Ihr habt es gestern gehört. Bundesliga, Bundesliga, ne? Spitzenreiter etc. Ja, es ist noch ein langer Weg. Ich gehe da voll mit. Aber ne, es ist verdammt eng. Hannover hat gewonnen. Das sind 3 Punkte ein Unterschied auf dem Platz 5. Ja, wir haben jetzt alle die Erwartungshaltung. Allerdings müssen wir wirklich einen kühlen Kopf bewahren mit einem gesunden Optimismus und schauen mal, was am Ende dabei rauskommt.
Ja, kommunikationstechnisch ist das natürlich total clever zu sagen, wir gucken von Spiel zu Spiel, weil wenn du jetzt sagst, wir wollen aufsteigen, dann siehst du, was bei Hertha passiert, oder du kriegst es um die Ohren gehauen, du kriegst es von den Journalisten um die Ohren gehauen, du kriegst es von den Bloggern, von den Videopodcastern um die Ohren gehauen, die nageln nicht alle drauf fest, so kannst du nicht drauf festgenagelt werden. Und natürlich wollen die aufsteigen, das ist ganz klar, das hörst du aus dem Verein, guck dir die Leute an, ein Kofeld, ein Fernie, die sind alle ehrgeizig, die Spieler doch auch, da geht keiner auf den Platz und sagt, oh, ich möchte aber lieber nächstes Jahr nochmal zweite Liga spielen. Also, und die haben jetzt die Chance, die werden im Sommer nicht alle Leistungsträger halten können. Davon bin ich überzeugt. Deswegen, ja, wenn nicht jetzt, wann dann? Und die Frage ist jetzt, wenn man sich das so anguckt, haben wir gestern auch thematisiert, überperformt die Mannschaft im Moment. Wenn man sich den Marktwert des Kaders anguckt, auf jeden Fall, da sind sie nur im Mittelfeld und dafür stehen sie an der Tabellenspitze. Also der geschätzte Marktwert ist weit niedriger als die sportliche Performance und trotzdem war Florian Kohfeldt mit dem Begriff Überperformance nicht so glücklich. Ich weiß nicht, Nick, wie würdest du das sehen? Ist das eine Überperformance, die wir da im Moment haben?
Ich mag den Begriff auch nicht, weil das, wenn man ehrgeizig ist und sein Bestes gibt, und das tun wir auch alle in unserem Leben, dann finde ich, muss man nicht von Überperformen gleich sprechen, sondern jeder versucht sein Bestes. Ist das Zusammenspiel, was im Moment hervorragend klappt, wie die Mannschaft zusammengestellt wurde, auch so Kleinigkeiten, dass man darauf achtet, wie die Kabinenhygiene ist. Deswegen muss man ja sagen, wahrscheinlich auch Fabi Holland nochmal einen Vertrag gegeben hat für die Kabine. Und in allen Bereichen, medizinische Abteilung, Athletik, auch ein großer Faktor, der sich extrem entwickelt hat, Entwicklung von Spielern. Wir performen, aber wir nicht wir überperformen, sondern wir performen. Und das ist gut und jeder in dem Team tut das. Und aber da jetzt schon zu sagen, wir haben das Maximale rausgeholt, würde ja bedeuten, dass man sich ein Stück weit zurücklehnt und sagt, ja, mehr geht nicht, jetzt wir haben ja überperformt. Nee, also wer ehrgeizig ist, wer Spitzensportler ist sowieso, der versucht da das Maximale rauszukitzeln. Und es gibt immer irgendetwas, wo man noch besser werden kann. Auch in Darmstadt wird an allen Schrauben im Moment gedreht. Das weiß ich ja, dass Kohfeldt mit seinem Ehrgeiz und auch Fernie auch erwarten vom Verein, dass er sich weiterentwickelt. Der ist teilweise 12 Stunden am Tag am Böllenfalter und gibt Vollgas. Und das ist gut, das tut uns als Verein gut, im Sponsoring gut. Wir wissen alle, der Sommer wird knackig werden. Wir werden einen richtig fetten Umbruch haben. Da sind sich alle einig, egal ob wir hochgehen oder runter. Und da müssen wir, da haben wir keine Atempause. Und das finde ich gut. Also ich mag diesen Ehrgeiz und ich mag auch diesen Begriff Überperformance überhaupt nicht.
Ja, Kohfeldt ist da gestern auch nochmal drauf eingegangen, hat das eben auch so gesagt, hat schon auch gesagt, die Mannschaft spielt schon so am im oberen, gerade jetzt gestern gegen Kaiserslautern bei 4 zu 0, das ist schon so im oberen Bereich der Leistungsfähigkeit, aber die Überperformance sieht er jetzt nicht bei der Mannschaft, sondern halt, wie du es ja auch angedeutet hast, Nick, also im ganzen Umfeld, in dem Zusammenspiel, dass ein relativ kleiner Verein wie Darmstadt mit überschaubaren finanziellen Mitteln ein Umfeld geschaffen hat, in dem er so eine Mannschaft hat, die dann jetzt eben auch diese Leistung abrufen können. Und der hat da eben auch explizit Paul Fernie erwähnt, er hat das Scouting erwähnt, er hat das Präsidium auch erwähnt. Das hört man in letzter Zeit sehr oft, sowohl von Kohfeldt als auch von Fernie, dass sie wirklich das großes Lob an das Präsidium aussprechen, dass sie quasi ihnen die nötige Rückendeckung gibt. Das habe ich in den Jahren davor jetzt auch nie so explizit gehört, schon nicht negativ über das Präsidium, aber schon, dass es so explizit gelobt wird, das ist sehr auffällig. Ja, und all das zusammen trägt dann eben dazu bei, dass die Mannschaft jetzt da steht, wo sie gerade steht. Jaco, denkst du auch, dass die Mannschaft jetzt so quasi ihr nah am Leistungslimit spielt, oder meinst du, dass da noch auch Sachen gehen, die verbessert werden können?
Nee, das glaube ich absolut nicht. Ich meine, wenn wir uns die Spiele Bochum und Hertha angucken, da haben wir uns Eier selbst gelegt, die durch einfach blöde Fehlpässe hintenrum gespielt worden sind. Das heißt, also wenn wir hätten eventuell vielleicht da noch ein paar Punkte mehr sammeln können. Klar haben wir die letzten Spiele auch nicht immer sehr gute Leistung gebracht. Ne? In der letzten Aufnahme haben wir noch von Phasen geredet, dass unsere Linien eben phasenweise gut sind, aber auch wieder schwächere Phasen haben. Gestern hatten wir jetzt mal ein Spiel über fast 90 Minuten hinweg, wo das einfach super lief. Ja, und die nächsten drei Spiele, die vor der Brust stehen, mit Gegnern wie Braunschweig, Düsseldorf und Dresden, machen wir uns nichts vor, das sind für uns eben, also mindestens sage ich da, die dürfen absolut nicht verlieren. Ne? Wir müssen 2 von 3 müssen wir gewinnen. Dresden hat natürlich auch nachgelegt mit 3, 4 Leihspielern aus der ersten Liga. Die spielen in den letzten Spielen auch einen ordentlichen Fußball. Bei denen ist ein kleiner Aufschwung dabei, da muss man aufpassen, vor allem auswärts in Dresden. Ne? Wir wissen, wie die Stimmung da vor Ort ist. Und entsprechend auch die Marktwerte. Also ich finde, da sind wir sowieso seit Jahren systematisch benachteiligt. Ich schaue da gar nicht hin. Ich habe das Gefühl, da geht es bei Transfermarkt eher so darum, wie groß ist der Name und wie stark die Mitgliederanzahl, und entsprechend werden dann auch direkt die Marktwerte erhöht, wenn man mal ein bisschen performt hat. Also da schaue ich gar nicht drauf.
Ja, wenn es um das Thema Entwicklung geht, dann spielt natürlich auch die Struktur um die erste Mannschaft herum eine Rolle. Wir haben jetzt vergangene Woche gehört, dass die zweite Mannschaft ihren Coach Daniel Petrowski ausgewechselt hat. Also sie hat den Coach beurlaubt und der Co-Trainer Sebastian Schmidt hat übernommen, soll bis Saisonende übernehmen. Zweite Mannschaft hat letzte Saison nach der Wiedereinführung sehr ordentlich gespielt, bis zum Schluss die Chance gehabt, aufzusteigen. Jetzt stehen sie relativ weit unten, sind in Abstiegsgefahr. Jaco, ich glaube, du warst auch ein paar Mal bei der zweiten Mannschaft. Hast du gesehen? Was ist so dein Eindruck? Wie wichtig ist die zweite Mannschaft für die Profis auch?
Ja, genau. Also ich war bei einem Spiel. Das Spiel hat im Bodenwald stattgefunden gegen den SV Hummetroth. Ging unschieden aus. War ein hitziges Spiel auf jeden Fall. Ja, also wenn wir uns die letzten beiden Saisons angucken, also seit der Wiedereinführung, sah es eigentlich letztes Jahr relativ gut aus. Danach haben wir einen kleinen Umbruch gehabt in der U21, muss man sagen. Man hat Leistungsträger oder auch hier unseren Makridis heißt der, glaube ich, den wir abgegeben haben, der Tore geschossen hatte. Spieler wie Nico Bayer sind Richtung Polen. Und Ottmar, es wurde nach Aschaffenburg ausgeliehen. Also da gab es schon ein paar Veränderungen, die nicht ganz so einfach waren. Ne? Und die ganze Thematik um die U21 mit die Spielstätte dann auch nicht in Darmstadt und die Trainingsstätte etc. pp. Diese ganzen Umstände da, wie ich das mitbekommen habe, waren jetzt auch nicht sonderlich gut, ne? Und auch nicht zufriedenstellend, wenn man etwas aufbauen möchte mit so einer Mannschaft. Und ich finde sowas gut. Ich bin Befürworter von der U21. Ich hoffe, sie halten die Liga mindestens, um dann auch in den nächsten Jahren mal Richtung Regionalliga zu blicken, weil wir dann echt ein attraktiver Verein wären, auch für Spieler, die eben nicht so auf diese Spielzeit kommen und oder auch junge Spieler, die dann auch erstmal in dieser Herrenliga, in dieser Herrenmannschaft auch mal ihre Erfahrungswerte sammeln können, ne, was auch das Körperliche angeht.
Ja, ich glaube, wir müssen auch sagen, die Hessenliga kann nur Zwischenstation sein, weil der Sprung ist einfach viel zu groß. Also du musst schon, auch mit Blick jetzt auf die anderen zweiten Mannschaften, Freiburg, Hoffenheim, sogar dritte Liga, musst du schauen, dass du in die Regionalliga Südwest kommst. Muss der Anspruch sein. Nur dann, in meinen Augen, bringt es was. Ansonsten ist die Kluft zwischen Hessenliga und ambitionierten Zweitliga- oder Erstliga-Fußball viel, viel, viel zu groß. Und dann weiß ich nicht, ob sich das ganze Invest lohnt. Das werden wir eh erst in vielen Jahren wahrscheinlich wissen. Es ist ja die Wahrscheinlichkeit relativ gering, dass da jetzt in den nächsten 2 Jahren jemand schon rauskommt. Aber es geht ja um langfristige Entwicklung. Und ja, ich meine, Aytaç Çulu hat ja jetzt Zeit. Vielleicht wäre er einer für die zweite Mannschaft. Das Lilienherz würde er auf jeden Fall mitbringen. Schöne Grüße, falls er uns jetzt hört. Und ja, also ich hoffe halt, und da bin ich mir sicher, dass der Verein das genauso sieht, dass man das, und das sieht man ja auch an der Trainerentlassung, dass man da auch ehrgeizige, dass man wieder beim Performen Ziele hat und sich damit nicht zufrieden gibt jetzt mit Abstiegskampf, Hessenliga. Und dass man da auch versucht, dann wirklich das Maximale rauszuholen. Jetzt mit dem Umbau oder Neubau am Nachwuchsleistungszentrum ist wieder ein kleiner Schritt. Ich hätte mir zwar eine größere Lösung gewünscht, drüben mit der DJK SSG zusammen, aber gut, Step by Step, alles können wir uns nicht leisten. Wir wollen ja auch eine neue Süd bauen. Also insofern gehen wir voran, aber es braucht halt alles Zeit.
Und Geld, das ist halt wirklich auch die Sache. Also das vielleicht auch für alle die sagen, ach, wir wollen nicht wieder in die Bundesliga aufsteigen, weil da verlieren wir immer. Also das Geld, was du mit einem Bundesliga-Aufstieg generieren kannst, fließt eben nicht nur in die Profis, da müsste sicher mehr investiert werden, sondern damit wird eben auch, wie du schon vorher gesagt hast, die neue Südtribüne gebaut. Volumen irgendwo im zweistelligen Millionenbereich, wenn sie dann irgendwann mal gebaut werden darf, dauert ja auch noch eine Weile, ist ja jetzt noch weit davon entfernt. Aber die Kalkulationen sehen schon eben, wie gesagt, zweistelligen Millionenbereich aus vor und die zweite Mannschaft braucht natürlich und die Jugend braucht natürlich auch Geld. Also wer sich das NLZ anguckt, das ist total deprimierend. Noch stehen da, glaube ich, die Container, die bauen jetzt, aber das sind wirklich Baucontainer und zwei Kunstrasenplätze, weil du einfach keinen Rasenplatz nehmen kannst. Der wäre im Winter oder im Herbst schon nach 2 Wochen wäre der platt, da wäre es nur noch Sand. Also, aber das ist natürlich nicht irgendwie, damit lockst du nicht irgendwie junge Spieler und auch da brauchst du einfach Geld und das gilt auch für die U21-Mannschaft. Hat Paul Fernie auch diese Woche nochmal gesagt, auch das ist eine Regionalliga, wenn sie aufsteigen, kostet das auch mehr Geld. Also das ist auch nicht so, dass sich das zwangsläufig dann gegenfinanziert. Da musste der Verein auch wieder zusätzliches Geld reinpulvern. Und ja, es braucht alles Geduld, aber ohne Geld wird erstmal da auch jetzt kann man keine großen Sprünge erwarten. Das ist wirklich auch nochmal wichtig, auch eben mit Blick auf das Thema Aufstieg. Ja, was haben wir sonst noch? Haben wir noch was auf der Liste?
Ja, ich kann ja noch ein bisschen erzählen zu Grayson Detoney, unserem Neuzugang. Da habe ich natürlich die alten Kontakte beim FC Bayern gleich mal angezapft, weil es da ja auch sehr kritische Stimmen auch gab. Was wollen wir mit dem und so? Nur ein ganz kurzer Satz, müssen wir ja nicht in die Tiefe gehen. Grayson hat wohl bis letztes Jahr eine super Entwicklung hingelegt, war natürlich Stammspieler auch bei der zweiten Mannschaft und hat jetzt leider ein richtiges Kackjahr hinter sich. Die Leihe zu Grasshopper Zürich war eine Katastrophe, hat er überhaupt nicht gespielt. Das hat ihm Selbstbewusstsein, Form und auch Entwicklung gekostet. Das war ein großer Fehler mit Sicherheit. Und er hat jetzt den Anschluss auch nicht mehr gefunden. Also er kam jetzt nur noch über Teilzeiteinsätze überhaupt auf den Platz. Und ich glaube, es ging jetzt bei der Personalie darum, einfach den Kader aufzufüllen. Aber ja, also der Junge hat schon was auf dem Kasten, aber er hat jetzt halt ein Jahr lang einfach einen Knick in seiner Entwicklung gehabt.
Ja, also ich glaube, dass er, also was man gehört hat jetzt aus dem Verein, ist, dass das ein guter Typ ist, dass er so freundlich ist, was hat Kofeld gesagt, so Sunny Boy mäßig. Und das ist vielleicht dann auch ein bisschen anders als Meldin Dreskovic, bei dem man gehört hat, dass er ein bisschen schwierig ist, mal abgesehen davon. Also ich kann das nicht sagen, ich habe nie mit ihm zu tun gehabt, aber da gab es wohl auch jetzt nicht, das war wohl jetzt nicht alles so super einfach. Und netter Typ und Kofeld hat auch gesagt, ja, also das ist ein Entwicklungsjahr für ihn, er kann viel lernen, er soll die Spieler herausfordern in der Abwehr. Ja, und dann sieht man eben weiter. Wir haben diese Woche erfahren, dass sowohl für Niklas Schmidt als auch für Grayson Detoney eine Kaufoption gibt und mal gucken, wie er sich entwickelt. Und das ist eine Chance für ihn. In München wäre er eh vermutlich nicht so schnell zu den Profis hochgekommen, aber jetzt auf höherem Niveau sich mal weiterzuentwickeln und ja, diese Delle, die er da sicherlich gehabt hat im letzten Jahr, auch so ein bisschen auszugleichen und den nächsten Schritt zu tun. Insofern. Und wir haben ja solche Spieler, ne? Allen denen, die jetzt sagen, oh, was wollt ihr mit dem Viertligaspieler? Da sage ich nur, ja, Ebnu Talib. Der hat letztes Jahr auch noch bei Gießen gespielt, ne? Und insofern, nur über solche Spieler, wenn du die gut weiterentwickelst.
Gießen, fünfte Liga sogar, ja.
Ja, ich war wahnsinnig letztes Jahr noch vierte Liga. Ich glaube, sie sind abgestiegen oder sowas. Aber ja, auf jeden Fall, aber solche Spieler, ja, also so, da ist auch das, da funktioniert nicht jeder Transfer, aber irgendwann mal ist eben auch ein Edelstein dabei oder einer, der eben eine Delle hatte und das dann kapiert, worum es jetzt geht. So wie zum Beispiel, und das ist ja schon fast ein Schlusswort, so wie Luca Masaila, das immer wieder am Anfang. Ja, der war ein paar Jahre älter, aber hat das dann auch irgendwann mal geschafft. Ich bin fertig. Ich habe fertig. Ihr auch? Ich sehe ein Kopfnicken. Wunderbar. War wieder eine sehr angenehme Runde heute, fand ich. Ich hoffe, wir haben nicht die technischen Probleme, die wir beim letzten Mal hatten. An euch da draußen allen nochmal die Bitte, wenn euch das gefällt, dann unterstützt uns, dann können wir mehr machen. Dann können wir auch nochmal Sonderfolgen produzieren. Dann können wir das technische Equipment noch ein bisschen besser ausbauen. Und dann kriegen wir auch eine gewisse Anerkennung dafür, dass wir uns jetzt hier wieder den Sonntagabend und um die Ohren schlagen. Und das motiviert uns auch, wenn ihr uns motiviert. Insofern unterstützt uns, abonniert uns, das ist der erste einfache Schritt. Ihr könnt Kanalmitglieder werden, ihr könnt auch, das ist auch eine wichtige Sache, die mir im Moment jetzt persönlich auch sehr am Herzen liegt, den Lilienblog unterstützen, also ihr könnt beides unterstützen, ihr könnt aber auch nur die Heinerstube unterstützen, auch da gibt es die Möglichkeit, die Heinerstube einmalig zu unterstützen zum Beispiel. Gibt so viele Möglichkeiten und alles hilft uns weiter und wenn euch das gefällt, dann könnt ihr dafür sorgen, dass ihr noch mehr von der Heinerstube bekommt. In diesem Sinne sage ich allen ganz herzlichen Dank. Danke Nick, danke Jakob. Und wünsche euch da draußen alles Gute und wir sprechen uns nach dem Braunschweig-Spiel. Bis dahin, ciao.
Hat die Schussmöglichkeit, 16 Meter, Ball abgefüllt. Tor, Tor, Tor!